So, ich möchte noch ein Wort Gebet sagen für diese Predigt. Ich weiß, wir haben schon gebetet, aber ich möchte das nur einmal kurz. Vater im Himmel, ich möchte dich nur einfach darum bitten, dass dein Geist bei uns ist, dass du uns ansprichst und dass du in dieser Predigt verherrlicht wirst. Im Namen Jesu. Amen. Ich muss schauen. So, der Titel vom Predigt heißt Das Gesetz des Lebens für Himmel und Erde. Und ich möchte mit einer frischen Geschichte anfangen. Die hat vor ein bisschen mehr als einem Monat stattgefunden in Amerika. Also am 9. Januar 2020, vor einem Monat, brach in New York in einem Gebäude ein Feuer aus. Das Feuer war nicht so groß, aber es erzeugte massive Rauchmengen, die die Flure und Treppenhäuser des 19-stöckigen Gebäudes füllten. Mohammed war im letzten Stock, und das war eine wahre Geschichte mit wahren Namen und Personen. Mohammed war, der im letzten Stock wohnte, beschloss durch die Treppe zu eilen, inmitten der giftigen Gase, um sein Leben zu retten. Gleichzeitig war Fatima, eine alleinerziehende Mutter, eine von vielen Bewohnern, die darum kämpften, aus dem Gebäude herauszukommen. Als sie versuchte, ihre beiden kleinen Kinder durch die Treppe hinunterzutragen, tauchte wie aus dem Nix ein Fremder auf und fragte, ob sie Hilfe brauchen. Es war Mohammed. Er hatte bereits 11 Stockwerke hinuntergeschafft, als er Fatima und ihre 2 Töchter sah. Er wusste sofort, dass er sie nicht einfach allein lassen konnte. Also nahm er die 3-Jährige und rannte die Treppe hinunter. Sobald ich ausstieg, sagt er, war es dem Kind kalt. Sie hatte nicht genug Kleidung. Also zog ich meine Jacke aus und wickelte sie in meine Jacke. Sobald das Kind warm war, übergab er es an einen wartenden Krankenwagen. Mohammed, ja, da ist, sagte, er sei von dieser Erfahrung erschüttert worden. Ich saß da und zitterte. Die Leute konnten nicht atmen. Sie führten Herz-Lungen-Wiederbelebung durch. Auf die Frage, was ihn dazu veranlasst habe, seine eigene Flucht zu unterbrechen, um zu helfen, sagt Mohammed, er habe nur versucht, das Richtige zu tun. 19 Menschen starben bei diesen Bränden. Und die Zahl hätte ohne die Hilfe von Mohammed 22 betragen können. Eine zweite Geschichte, auch in Amerika von einem Jahr her. Es ist die Geschichte von Carrie und ihr Freund oder ein Freund der Familie, Robert. Carrie wusste, dass ihr Freund Robert dringend eine Niere brauchte, um sein Leben zu verlängern. Also die Ärzte hatten ihm gesagt, wenn er keine Niere bekommt, könnte er bald sterben. Und er war auf eine Warteliste, um eine Niere zu bekommen. Also Carrie hat sich dann beschlossen, im Geheim einen Testprozess zu starten, um zu sehen, ob ihre Niere zu Robert passen würde. Also sie hat eine lange Zeit die Familie gar nichts gesagt, für den Fall es nicht klappen würde, und sie wollte keine falsche Hoffnung machen. Nach vielen Untersuchungen erhielt Carrie die Nachricht, dass sie zum Beispiel mit Robert kompatibel ist, um diese Niere zu geben und dass die Transplantation möglich sei. Und dann sagte sie, ich werde Roberts Nierenspende sein, weil ich keinen Grund sehe, es nicht zu tun. Es bedeutet nur der Welt, sein Leben verlängern zu können. Also sie ging am 18. August 2021 zu Robert nach Hause und hatte ein Schild und darauf war geschrieben, ich bin, wie sagt man das auf Deutsch, ich bin der Spender, ich bin der Spender, ich bin dein Spender. Sobald Robert und seine Familie das Schild gesehen haben, waren sie voll Dankbarkeit und auch sehr emotionell über diese ganze Geschichte und Reise. Und ja, sehr emotionell mit dem Ganzen. Abgesehen davon, dass sie unsere Herzen berühren, helfen uns Geschichten wie diese, darüber nachzudenken, was das Kern des Lebens ist, nämlich Liebe und Menschlichkeit. Auch in der Tierwelt ist die Fürsorge füreinander zu beobachten. Es ist ein Zitat von dem Buch Der Eine, wo es heißt, es ist kein Vogel, der durch den Himmel fliegt, kein Tier, der sich auf dem Boden bewegt, das keinem anderen Leben dient. Im Einklang mit der Bibel zeigen diese Beispiele, dass das Gesetz des Lebens für Himmel und Erde das Gesetz der selbstlosen Liebe ist. Und diese selbstlose Liebe hat ihre Quelle im Herzen Gottes. Und das lesen wir in dem sehr klaren Text von 1. Johannes 4,8. Gott ist Liebe. Und in unseren modernen Sprachen haben wir nur ein Wort für Liebe. Aber wir können sagen, okay, ich liebe Fußball oder ich liebe die Pasta oder ich liebe meine Eltern oder ich liebe, und mit alles sprechen wir über Liebe. Aber im Griechischen gibt es mehrere Wörter, die dann je nach Zusammenhang anders sind. Zum Beispiel Liebe in einer Freundschaft ist eine Sache, Liebe in der Familie ist eine andere Sache, Liebe in einer Ehe ist eine andere Sache. Und das Wort in Griechisch für diese göttliche Liebe ist das Wort Agape. Und wenn man die Bibel, das Neue Testament, Alte Testament weiß ich nicht, aber das Neue Testament in Griechisch lesen würde, würde man an mancher Stelle, wenn es um Liebe heißt, das Wort Agape lesen, besonders wenn es um Gottes Liebe heißt. Aber sonst wäre ein anderes Wort und meistens ist das Wort Phileo, also das menschliche Liebe im Vergleich zu dem göttliche Liebe. Und was ist diese Agape-Liebe und wie kann man es beschreiben? So, man könnte sagen, es ist die höchste Form der Liebe. Es ist eine bedingungslose Liebe. Es ist eine Liebe, die besteht unabhängig von den Umständen. Es ist eine Liebe, die sich mit den Interessen der anderen identifiziert. Es ist eine Liebe, die das Beste der anderen sucht. Eine Liebe, das keine Erwartung von Gegenseitigkeit hat. Eine Liebe, die sich selbst opfert. Das ist die Liebe Gottes. Und man hat natürlich viele Beispiele in der ganzen Bibel über diese Liebe Gottes und man kann unter anderem seine Liebe sehen in der Art und Weise, wie er sich um die ganze Schöpfung kümmert. Man liest das im Psalm 154, Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und erfüllst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Man sieht das auch in der Art und Weise, wie er sich um Menschen kümmert. Also ich habe hier zwei andere Verse, Psalm 72. Dann erretten wird er den Armen, der um Hilfe ruft, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Oder auch in dem Psalm 146 lesen wir: Glückselig der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der Recht schafft den Bedrückten, der Brot gibt den Hungrigen. Und in der Heiligen Schrift, also in der ganzen Bibel, beschreibt sich Gott als der Vater der Weisen, der Verteidiger von Witwen, der Freund der Schwachen, der Herr der Armen, der Heiler der Kranken, der Richter der Unterdrückten, der Beschützer vom Fremden. Aber wie wir es wissen, ist die höchste Manifestation der Liebe Gottes mit der Gabe von Jesus verbunden. Und wir können das im berühmten Johannes 3,16 lesen. So Gott hat nicht nur die Welt geliebt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und diese gute Nachricht von einem kommenden Retter wurde bereits Adam und Eva verkündet. Und die ganze Menschheit hat darauf gewartet, auf Jesus. Und dieser Geist oder diese Liebe, das im Herzen Gottes ist, ist auch bei den Engeln vorhanden. Und über den Engel liest man in Hebräer 1, 14, sind sie nicht allzumal dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die ererben sollen, die Seligkeit. Also die Engel sind da zum Dienen, oder sie freuen sich an den Dienen. Und hier ein Zitat. Engel sind immer damit beschäftigt, für das Glück anderer zu arbeiten. Die Engel der Herrlichkeit finden ihre Freude im Geben, indem sie gefallene und unheiligen Seelen Liebe und unermüdliche Fürsorge schenken. Und Gott hat in diesem Zusammenhang einen besonderen Auftrag für sein Volk, für Israel. Und den Auftrag von Gott war, dass Israel seinen Charakter den Menschen offenbaren sollte. Aber das Volk Israel verlor seinen hohen Privilegien als Repräsentanten Gottes aus den Augen. Sie vergaßen Gott und erfüllten ihre heilige Mission nicht. Die Segnungen, die sie erhielten, brachten der Welt keinen Segen. Alle ihre Vorzüge eigneten sie sich zu ihrer eigenen Verherrlichung an. Also insgesamt als Volk ist dieses Plan gescheitert. Dieses Plan, dass Israel Gottes Liebe mit der Welt teilen sollte. Dennoch gab es unter den Israeliten einigen, einschließlich Patriarchen und Propheten, die dieses Licht brachten. Und es sind einige, und darunter sind zum Beispiel Abraham, Mose, Job und andere. Und wenn Sie nicht genau wissen bei Job, wo man das sieht, dann können Sie gerne Job 29 nachlesen. So, Mose ist eine sehr interessante Person. Er war eigentlich gedacht, um den nächsten Pharao Ägypten zu sein. Er hat eine sehr hohe akademische und militärische Ausbildung. Er war sehr begabt in vielen Art und Weisen. Aber er hat auch ein Herz für sein Volk. Die Sklaven waren. Und um sein Volk zu helfen, hat er sich verweigert, Pharao zu werden, und hat sich eher dafür entschieden, sein versklavtes Volk zu unterstützen. Am Anfang hat er nicht die richtige Art und Weise gehabt, indem er einen Ägypter getötet hat. Und dann hat ihm Gott gezeigt, was der Weg ist. Der Weg der Befreiung geht nie durch Gewalt mit Gott. Und Gott hat Mose in der Wüste geschickt, wo er dann lernen konnte, mit Schafen umzugehen. Also dieses Geduld, suchen, sich kümmern. Und dann sieht man in den 40 Jahren, wo er mit seinem Volk in der Wüste war, was für ein barmherziger Hirte er war für Israel. Und seine Liebe für dieses Volk, der ihm nicht immer das Leben einfach gemacht hat, war so, dass nach der Geschichte der goldenen Kalb, wenn Gott Mose sagte, dass er das Volk vernichten wollte, aber ich denke, das war eher eine Prüfung für Mose als ein Entscheid von Gott. Dann geht Mose zu Gott und sagt ihm, also bittet Gott, ihre Sünde zu vergeben. Also die Übersetzung auf Deutsch habe ich hier ein bisschen Mühe. Und jetzt wirst du ihnen ihre Sünde vergeben. Also ich meine, das hat eher geheißt, ja, bitte vergib ihre Sünde. Und wenn nicht, bitte ich dich, streiche mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Das war eine Offenbarung der Liebe Gottes, eine Offenbarung dieser Agape-Liebe. Und natürlich, diese Liebe, die nicht nach seiner sucht, wurde in Jesus vollständig offenbart. Und in der Betrachtung Christi verweilen wir am Ufer einer unermesslichen Liebe. Und Jesus hat viel getan und viel gegeben für uns. Er hat erstmal den Himmel verlassen. Also aus Liebe zu uns verließ Jesus die Herrlichkeit des Himmels, der Thron des Universums, die Nähe seines Vaters, der Tribut der Engel. Er hat die Menschheit auf sich genommen und ist auch dann durch viele Prüfungen und Versuchungen, die zu der menschlichen Existenz gehören, durchgegangen. Jesus ist in eine arme Familie zur Welt gekommen. Er musste viel arbeiten. Er wurde oft nicht verstanden, auch von seiner eigenen Familie und seinen Brüdern. Als er dann seinen Dienst angefangen hat, wurde er weiterhin nicht verstanden von den Priestern, von den Pharisäern, von vielen anderen. Und er wurde verstoßen, denke ich, man sagt so auf Deutsch, verstoßen. Ermordet, verfolgt. Also nicht wenig Prüfungen. Und trotz all dem es ist auch dieses Zitat, das ich irgendwie hier nicht hatte, aber das auch sehr wichtig ist. Auf der Punkt, dass Jesus unsere Menschheit angenommen hat, es wäre fast, als wäre eine fast unendliche Demütigung für den Sohn Gottes gewesen, die Natur des Menschen anzunehmen, selbst als Adam in seine Unschuld in Eden stand. Aber Jesus nahm die Menschheit an, als die Rasse durch 4000 Jahre Sünde geschwächt war. Und wie ich das vorher sagte, trotz aller der Prüfungen, dass er in sein Leben hatte, und das sind einige Sätze von dem Buch Der Weg zur Gesundheit, Jesus war der unermüdliche Diener der menschlichen Not. Er diente allen Bedürfnissen der Menschheit. Seine Geduld und sympathische Hilfsbereitschaft waren unermüdlich. Niemand, der zu ihm kam, ging ohne Hilfe weg. Er war wie ein vitaler Strom, der Leben und Freude verbreitet. Wohin er auch ging, trug er Segen. Aber die größte Offenbarung der Liebe Jesus ist in den letzten Kapiteln seines irdischen Lebens zu sehen. Nachdem er mit seinen Jüngern dieses Passafest gefeiert hatte, sozusagen, mit der ganzen Geschichte von Judas, der ihm dann verraten hat, ging Jesus in den Garten Gethsemane, um über das zu beten, was vor ihm lag, also diese nächsten drei Tage sozusagen. Wir lesen in Matthäus 26, 36 und 38. Da kam Jesus mit ihnen an einen Ort namens Gethsemane. Und er sagte zu den Jüngern, setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete. Dann sagte er zu ihnen, meine Seele ist außergewöhnlich traurig, sogar bis zum Tod. Warte hier und schau mit mir. Jesus wiederholt dieses Gebet nochmal und sagt zum zweiten Mal, O mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorgehen. Und in den Rest der Dienst und Leben Jesus sehen wir nicht, dass er irgendwie Probleme hat, irgendwas zu machen. Also diese ganzen Dienen und Heilen. Aber jetzt kommt er zu einem Punkt, wo er wirklich sehr schwer geprüft ist. Und der Kelch, von dem Jesus hier spricht, ist teilweise in Jesaja 53 beschrieben. Oder durch Jesaja 53 verstehen wir besser, worum es ging hier. Und ich lese ein paar Verse. In Jesaja 53, 4 und 5 heißt das: Er hat unseren Kummer getragen, er wurde für unsere Übertretungen verwundet, wegen unserer Schulden verletzt, und der Herr hat ihm unsere aller Schuld auferlegt. Wegen der Übertretung meines Volkes war er geschlagen. Also dieses Kelch, das Jesus so viel Mühe gemacht hat, war das Kelch, das mit unseren Schulden und Übertretungen verbunden war. Also hier auch ein Text über diese Zeit in Gethsemane mit ein bisschen anderer Formulierung. Hier heißt das: Er ging das zweite Mal wieder weg und betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. So, was sagt Jesus hier? Er sagt etwas wie: Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, die Menschheit zu retten, werde ich den Kelch der Schuld, der Kummer, der Schande, des Todes und der Trennung von meinem Vater trinken. Und dann ging er ein drittes Mal und betete wieder mal das Gleiche. Dreimal hat er dieses Gebet gesprochen. Dreimal schreckte Jesu Menschlichkeit vor dem letzten krönenden Opfer zurück. Und zu diesem Zeitpunkt, wo er gebetet hat, lesen wir, dass die Geschichte des Menschengeschlechts kommt vor ihm. Er sieht die Übertreter des Gesetzes, wenn sie sich selbst überlassen werden, dass sie zugrunde gehen müssen. Er sieht die Hilflosigkeit des Menschen. Er sieht die Macht der Sünde. Er sieht ihr bevorstehendes Schicksal und seine Entscheidung ist getroffen. Und da kommt dieser Satz, das sehr stark ist, und das ist alle vom Buch der Eine. Er wird den Menschen um jeden Preis retten. Er nimmt seine Bluttaufe an, damit durch ihn sterbende Millionen das ewige Leben erlangen können. Er hat die Höfe des Himmels verlassen, um das eine verlorene Schaf, unsere Welt, zu retten. Und er wird sich nicht von seiner Mission abwenden. Was Jesus in Gethsemane zu dir und zu mir gesagt hat, ist Folgendes: Ich liebe dich mehr als mein eigenes Leben und Vorhergehen. Ich bin bereit zu leiden und zu sterben, damit du ewig leben kannst. Am Kreuz, Jesus, der König der Könige und Herr der Herren, wurde ein Mann der Schmerzen, damit wir an ewiger Freude teilhaben könnten. Und zurück zu unserem Gesetz. Im Lichte Golgothas wird es deutlich, dass das Gesetz der entsagenden Liebe das auf Erden und im Himmel gültige Lebensgesetz ist. Und es ist uns wahrscheinlich nicht bewusst oder nicht oft bewusst oder gar nicht bewusst, aber die Erde ist der einzige Ort im Universum, wo dieses Gesetz nicht mehr gilt. Der ganze Rest des Universums funktioniert nach diesem Gesetz. Und Gott wollte uns dieses Gesetz offenbaren und zeigen und uns und den Engeln auch die Tiefe seiner Liebe uns auch wiederherstellen. In der Welt, in der wir leben, wenn wir um uns herum überall schauen, sehen wir dieses Gesetz nicht, weil der Mensch gefallen ist. Unser Herz ist krank. Und Jesus möchte uns ein neues Herz geben und einen neuen Geist, der im Einklang mit dem Universum ist. Und wir können sehen durch den Geschichten, die ich erzählt habe, durch diese Beispiele von der Natur, durch den Beispiel von Jesus, wie schön es ist, wenn dieses Gesetz gilt. Aber es fällt uns schwer. So, jetzt sind wir in 2022, in der Zeit, dass die Bibel die Endzeit nennt. Und wir lesen in Matthäus 24, also ein Kapitel auch über die Endzeit, dass Matthäus 24, 12, wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Und das wurde vorher gesagt, dass in der Zeit der Hände werden die Leute besonders lieblos sein. Und also das hat Jesus selber gesagt. Das war eine so Prophezeiung. Und Paulus sagt auch in seinem Brief zu Timotheus, 2. Timotheus 3, Versen 2 und 4. Paulus spricht über die Lieblosigkeit in der letzten Zeiten. Und ich zitiere nur ein bisschen, ein paar Eigenschaften. Denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten. Geizig, aufdringlich, Lästerer, ungeistlich, lieblos, ungütig, unversöhnlich, aufgeblasen. Und in dieser Kontext der Lieblosigkeit, die fast an sein Maximum ist, muss eine letzte Demonstration noch gemacht werden. Und eine Beschreibung von dieser Demonstration ist hier zu lesen. Das ist nicht die einzige. Wir lesen in Johannes 13, 35: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und Liebe untereinander heißt nicht nur Liebe in der Gemeinde. Wahre Liebe zwischen Menschen soll das Zeichen sein, dass diejenigen, die Gott lieben und fürchten, von denen unterscheidet, die sein Gesetz nicht beachten. So, wie machen wir das jetzt? In ein anderes Buch von Ellen White heißt: Wir können niemals in den Besitz dieses Geistes gelangen, indem wir versuchen, andere zu lieben. Also wir können schon versuchen, also wir können schon bis zu einer bestimmten Menge ankommen durch unsere Bemühungen. Aber was wir benötigen, ist die Liebe Christi im Herzen, ist das neue Herz, der neue Geist. Die Veränderung unseres Wesens. Und darüber spricht Paulus in Epheser 3, 14 und dann 18 und 19. Hier sagt er, ich beuge meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi, auf dass ihr begreifen möget mit allen Heiligen, welches da sei die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe. Auch erkennen die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft, auf dass ihr erfüllt werdet mit allerlei Gottesfülle. Und diese Liebe Jesus, wie Paul hier sagt, übertrifft alle Kenntnis. Und das ist sogar schwierig für uns zu verstehen. Und das ist für mich ein der Zeichen der Inspiration der Bibel, weil kein Mensch kann sich so ein Liebe vorstellen und dann noch weniger das kreieren sozusagen. Das kommt von Gott. Und dieser Prozess ist unverzichtbar für unser spirituelles Wachstum und für unsere Mission. Der einzige Weg, in der Gnade zu wachsen, besteht darin, das Werk zu tun, das Christus uns auferlegt hat. Uns im Rahmen unserer Möglichkeiten dafür einzusetzen, denen zu helfen und sie zu segnen, die die Hilfe brauchen, die wir ihnen geben können. So, manche fragen sich vielleicht heute Morgen, warum ich als Leitung der Gesundheitsabteilung nicht über Gesundheit spreche heute Morgen oder die Gesundheitsmission. Aber die Tatsache ist, dass die Kraft der Liebe war in allen Heilungen Jesus. Und nur durch die Teilnahme an dieser Liebe, durch Glauben, können wir Werkzeuge in seinem Werk sein, inklusive für die Gesundheitsmission. So im Zentrum der Gesundheitsarbeit ist die Liebe Christi. So auch vom Buch Der Weg zur Gesundheit heißt, die gesundheitliche Missionsarbeit bringt der Menschheit das Evangelium der Befreiung vom Leiden. Es ist das praktizierte Evangelium, das offenbarte Mitgefühl Christi. Diese Arbeit ist dringend nötig und die Welt ist offen dafür. So im Zentrum der gesundheitlichen Missionsarbeit ist eine Offenbarung der Mitgefühl Christi. So, wir haben zwar alle diese guten Prinzipien, alle diese Lebensgesetze, alle diese Programme, aber im Zentrum von alles muss das Liebe Christi sein. So, die Welt hungert nach Liebe. Und was die Welt heute braucht, das lehnen wir auch im gleichen Buch, die Welt braucht heute, was sie vor 2000 Jahren brauchte. Eine Offenbarung Christi durch das Leben seines Volkes. Das ist, was die Welt braucht. Und was brauchen wir? Was ist das, was wir brauchen? Wir brauchen ein Wunder. Und dafür müssen wir beten. Amen.